ich sage es nochmal, damit ich auf dem Tape ganz drauf ist. Das Srimad Bhagavatam ist die Schriftinkarnation Gottes und es ist von Srila Vyasadeva, einer Inkarnation Gottes, zusammengestellt worden. Es ist für das höchste Wohl aller Menschen bestimmt und es ist in jeder Hinsicht glorreich, glückselig und vollkommen. Erläuterung. Sri Chaitanya Mahaprabhu erklärte, dass das Srimad Bhagavatam die makellose Klangrepräsentation allen vedischen Wissens und aller vedischer Geschichtsschreibung ist. Es enthält ausgesuchte Berichte über große Gottgeweihte, die in direkter Verbindung mit der Persönlichkeit Gottes stehen. Das Srimad Bhagavatam ist die Schriftinkarnation Shri Krishnas und es ist daher nicht verschieden von ihm. Das Srimad Bhagavatam sollte mit der gleichen Achtung wie der Herr verehrt werden. So können wir durch sorgfältiges und geduldiges Studieren die höchsten Segnungen des Herrn erhalten. Wie Gott voller Licht, Glückseligkeit und Vollkommenheit ist, so ist es auch das Srimad Bhagavatam. Ich darf das nochmal wiederholen. Wie Gott voller Licht, Glückseligkeit und Vollkommenheit ist, so ist es auch das Srimad Bhagavatam. Wir können durch das Vortragen des Srimad Bhagavatam alles transzendentale Licht des höchsten Brahmans, Shri Krishna, bekommen, wenn es durch das Medium des transparenten spirituellen Meisters empfangen wird. Sri Chaitanyas Privatsekretär, Srila Swarup Damodar Goswami, riet allen interessierten Besuchern, die gekommen waren, um den Herrn in Puri zu sehen, das Bhagavatam von der Person Bhagavatam zu studieren. Die Person Bhagavatam ist der selbstverwirklichte, echte, spirituelle Meister. Und nur durch ihn kann man die Unterweisungen des Bhagavatam verstehen und so zum gewünschten Ergebnis kommen. Man kann aus dem Studium des Bhagavatam genau denselben Nutzen ziehen, wie er durch die persönliche Anwesenheit des Herrn erreicht werden könnte. Man kann aus dem Studium des Srimad Bhagavatam genau denselben Nutzen ziehen, wie er durch die persönliche Anwesenheit des Herrn erreicht werden könnte. Das ist doch ein Satz, der nicht in einer Unaufmerksamkeit verschwinden darf. Der ist sehr nice. Es beinhaltet alle transzendentalen Segnungen Sri Krishnas, die wir von seiner persönlichen Gegenwart erwarten können.
Namo Vishnu Padaya Krishna Pustaya Bhutale Simade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Darasati Devam Gauravani Pracharine Nevase Sasunyavadi Paskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Diese Vorlesung heute Morgen möchte ich all denen widmen, die unter dem Ansturm der Erscheinungsweise der Leidenschaft in eine Situation kommen in ihrem Leben, wo sie spüren, dass Veränderungen nötig sind. Danke. Hier müsste man noch so einen kleinen Nebentisch, glaube ich, anschaffen, wenn das nicht... Dann tu das auch bitte nochmal aufschlagen, nicht auf die richtige Seite. Wie wir gehört haben, ist die Lektüre des Bhagavatams, dieses großartigen Schriftwerkes, für solche bestimmt, die den Einfluss der materiellen Erscheinungsweisen, sofort, das kriegen wir leicht hin, überwinden wollen. Das heißt, in einer Stelle, Gunormi Chakram. Chakram heißt so viel Kreis und Gunormi, der durch die Erscheinungsweisen der Natur entsteht. Manchmal entsteht im Wasser ein solcher Kreis, man nennt ihn Strudel. Und wenn man hineingerät in diesen Gunormi Chakram, diesen Kreis, der durch das abwärts fließende Wasser kommt, durch den Strudel, ist es nicht mehr möglich, seinen Kopf lange Zeit über Wasser zu halten. Man geht unter. So ist auch das Lebewesen, das in die materielle Welt kommt, ständig dem Untergang ausgesetzt. Sobald es nämlich in die niederen Erscheinungsweisen kommt, werden bei ihm alles Unterscheidungsvermögen weggehen, es wird bekümmert werden und es wird nicht mehr in der Lage sein, sein Leben positiv und konstruktiv in eine die spirituelle Richtung zu geben. Es war 1966, wo ein junger Devotee Srila Prabhupada in der Second Avenue befragte. Srila Prabhupada, sagte er, ich hörte doch, dass ein Gottgeweihter immer über dem Einfluss der Erscheinungsweisen der Natur steht. Wieso hast du dann gesagt, dass es wichtig ist, dass man in die Erscheinungsweise der Tugend kommt, also nicht in die niederen Erscheinungsweisen der materiellen Natur? Und Prabhupada sagte, dass sich der Gottgeweihte für gewöhnlich, also generally, in der Erscheinungsweise der Tugend aufhält und von da seinen Service ausführt. Denn wie wir gleich hören werden, ist der Einfluss durch die niederen Erscheinungsweisen absolut schwierig. Also während die Erscheinungsweise der Tugend so eine Art erhebenden Einfluss auf unser Bewusstsein ausübt, sind Leidenschaft und Unwissenheit ein Saugfaktor wie das schwarze Loch im Universum der spekulativen Wissenschaftler, die alles, sogar Supernovas, verschlucken kann. So, in der Bhagavad Gita, also in dem Leben eines Devotis, taucht sehr oft diese Frage auf. Die Frage ist, ich führe doch hingebungsvolles Dienen aus, das ist doch an und für sich völlig transzendental, wie wir es in den Schriften finden. Wieso kommt es denn, dass ich selber nicht transzendental bin? Dass ich die gleichen Eigenschaften im Bewusstsein aufweise, wie ein Materialist, der durch den Einfluss der wie ein Materialist. Wieso kommt es, dass ich krank werde, dass ich getäuscht bin, dass ich nicht enthusiastisch bin und dass ich denke, alles verschwört sich nur gegen mich ganz allein? Das liegt daran, dass obwohl unser hingebungsvoller Dienst in der Erscheinungsweise eine Verbindung mit Krishna hat, so muss ich das sagen, sind wir doch von den niederen Erscheinungsweisen überwältigt für eine gewisse Zeit. Es heißt in der Gita, Mamchayo Vyavicharina Vokti Yogena Sevate Sagunan Samatityaitan Brahma Bhujaya Kalpate. Jemand, der sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt und dabei nicht zu Fall kommt, transzendiert sofort die Erscheinungsweisen der materiellen Natur und wird auf der Ebene des Brahmans, der spirituellen Natur, fixiert. Also der Devotee fragt sich dann, ja, ich habe doch hingebungsvollen Dienst ausgeführt und ich bin doch im Grunde genommen nicht zu Fall gekommen. Ich habe nicht Sexualität gehabt, ich habe nicht Fleisch gegessen und auch kein Glücksspiel betrieben. Ich habe nicht die Prinzipien des spirituellen Lebens gebrochen. Wieso bin ich da nicht in der Brahma Bhujaya Kalpate, auf der Ebene des Brahmans? Was ist los? Irgendwas ist hier nicht ganz, ist mir nicht ganz geheuer. Ich bin in einem Spukschloss. Ist man auch. Dem Spukschloss seines Geistes, wo die niederen Erscheinungsweisen angefangen haben zu wirken. Nun, auch ein Devotee, der, sagen wir, von seiner Natur nicht gerade in der Erscheinungsweise der Tugend verankert ist, und das sind die meisten von uns im Kali-Yuga, die leidenschaftliche und unwissende Einflüsse in ihrem genetischen Kodex haben. Also für jemanden, der, wie soll ich mich treffend ausdrücken, von diesen niederen Erscheinungsweisen beeinflusst wird, ist auch möglich, zum hingebungsvollen Dienst zu kommen. Wir alle fangen auf einer Anfängerebene an, aber wir haben trotzdem Chancen, in die spirituelle Ebene verankert zu werden durch Barmherzigkeit. Es ist so, dass wir unseren hingebungsvollen Dienst, der zu Anfang noch gemischt ist mit den niederen Erscheinungsweisen der Natur, unseren spirituellen Meister offerieren, der diesen Dienst durch das Medium der Guru Parampara mit Krishna verbindet. Mit anderen Worten, der spirituelle Meister ist wie eine Art Filter, wo Unreinheiten vorstehen bleiben. Er nimmt die Essenz unseres Dienstes an und gibt diesen weiter zu Krishna, sodass wir somit also mit Krishna verbunden sind, obwohl wir selber noch unreine Motive haben mögen und vielleicht sogar unter den Erscheinungsweisen der Natur stehen. Dies ist möglich durch die Barmherzigkeit des spirituellen Meisters. Allerdings, obwohl dies eine Tatsache ist, kann es sein, dass wir, wenn wir solche Art von hingebungsvollen Dienst ausführen, wo wir völlig unrein und voller Motive sind, dass wir irgendein mal später aufgrund dieser Unreinheit zu Fall kommen und dann eben nicht mehr hingebungsvolles Dienen ausführen können und somit nicht mehr mit Krishna verbunden sind. Deswegen möchte ich in dieser Vorlesung gerne darüber sprechen, wie man mit diesen niederen Erscheinungsweisen der materiellen Natur umgehen kann, wenn sie auftreten, sodass man zu der Ebene des reinen hingebungsvollen Dienstes kommt. Ich bräuchte aber jetzt noch ein Buch, Mahaprabhu, die Bhagavad Gita. In der Bhagavad Gita, danke sehr, wird im zweiten Kapitel Vers 45 darauf hingewiesen, dass ein neuer Transzendentalist, der beginnt, mit Sicherheit noch immer so von den niederen Erscheinungsweisen der Natur beeinflusst wird. Krishna predigt zu Arjuna darüber. Er sagt: Arjuna, transzendiere diese drei Erscheinungsweisen, sei frei von allen Dualitäten und aller Sorge um Gewinn und Sicherheit und sei im Selbst verankert. Und Prabhupada erläutert das: Alle materiellen Tätigkeiten beinhalten Aktion und Reaktion innerhalb der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. So wie wir anfangen, in dieser materiellen Welt zu handeln, werden wir von den Erscheinungsweisen der Natur beeinflusst werden. Ihr merkt es nur, könnt es merken, zur Abendszeit, wenn ihr in den Schlaf hineingeht und die Erscheinungsweise der Unwissenheit über euer Bewusstsein kommt und euch bedeckt. Man merkt, man ist da plötzlich schlimm und dann plötzlich träumt man etwas, was vielleicht nicht so gerade auf der höchsten Ebene des spirituellen Lebens stattfindet, nicht? Und auf diese Weise gerät man, solange der materielle Körper existiert, in die Aktion und Reaktion innerhalb der materiellen Erscheinungsweisen. Deswegen sagt Krishna grundsätzlich, das möchte ich als Anfang unserer kleinen philosophischen Reise setzen, dass man es lernen muss, Dualitäten wie Glück und Leid oder Kälte und Hitze zu ertragen. Das muss kommen. Da kann man nur tolerieren. Und indem man solche Dualität duldet, wird man frei von aller Sorge um Gewinn und Verlust. Der Devote muss also als erstes lernen, dass es unvermeidlich ist, dass er in dieser materiellen Welt mit den Aktionen und Reaktionen der materiellen Erscheinungsweise in Zusammenhang kommt. Manchmal ist man müde. Jetzt kommt der Frühjahr und mit ihm die Frühjahrsmüdigkeit und die Glut der Lust pocht in den Adern. Das ist dann die Erscheinungsweise der Leidenschaft. Das ist, wird kommen. Wir haben einen materiellen Körper. Deswegen als erstes tolerieren. Nun, wir können jedoch, während wir in dieser bedingten Stufe des Daseins sind, uns entscheiden, ob wir von den niederen Erscheinungsweisen kontrolliert werden wollen oder von oder als Sprungbrett die Tugend entwickeln möchten, wo wir nicht so sehr durcheinander gerüttelt werden. Und wir können auch letztendlich, wenn wir zu dem hingebungsvollen Dienst mit aller Entschlossenheit treten, können wir auch sogar unter, also transzendieren. Krishna Surya Sama Maya Haya Antakara heißt es. Wo immer Gott ist, nein, Krishna ist wie die Sonne. Krishna Surya Sama Maya Haya Antakara. Maya ist wie Dunkelheit. Wo immer Gott ist, wo immer Krishna ist, existiert nicht die Dunkelheit des materiellen Daseins. Wenn wir es also, obwohl wir noch in den Erscheinungsweisen der materiellen Natur stehen, lernen, immer mit der Krishna-Sonne verbunden zu sein, wird die Dunkelheit des der niederen Erscheinungsweisen und überhaupt auch letztendlich der höheren Erscheinungsweisen nicht so sehr auf uns eintrommeln. Wenn ich das sage, spüre ich die Tränen, die den Devotees, die eben in den Erscheinungsweisen völlig verstrickt sind, runterrinnen und möchte deswegen weiter sein. Es wäre ja so einfach, wenn man einfach sagt, ich bin immer in der Krishna-Sonne. Ich lebe einfach in Krishna. Dann wäre ja alles einfach, dann wäre ja schon alles getan, oder? Siehst du das auch so mal, Frank? Ja. Ne? Aber das soll man mal machen. So, jetzt zunächst einmal müssen wir verstehen, wenn wir uns Krishna zuwenden und immer mehr in der Krishna-Sonne zu sein, werden wir zu Beginn stärker herausgefordert werden. Wenn man in die Mitte eines Stromes gefallen ist und sich an das rettende Ufer begeben will, so wird, wenn man schwimmt, sagen wir mal am Ufer, eine Art Uferströmung sein, die noch schwieriger und noch reißender ist als die andere Strömung. Wisst ihr davon? Nicht diejenigen, die an großen Flüssen groß geworden sind, wissen das. Da in den leichten Gewässern wartet der Schrecken des Amazonas. Also, so, wenn der Devoti aus dem tiefen Mittelstrom herauskommt, des materiellen Daseins, und dem rettenden Ufer des Krishna-Bewusstseins näher kommt, ist in der letzten Phase, die er zu machen hat, manchmal noch ein ganz schön reißender Strom da, der mit aller Entschlossenheit überwunden werden muss. So, deswegen sind diese Diskussion, wie man aus den Erscheinungsweisen hin zur spirituellen Stufe des reinen Krishna-Bewusstseins kommt, sehr wichtig. Wir müssen Stärke und Verständnis erstmal gewinnen und dann daraus vielleicht Stärke ziehen. So, um jetzt, jetzt komme ich wieder zu dem Ausgangspunkt zurück, um jetzt zu dieser Stufe zu kommen, wo wir eben nicht so sehr von den niederen Erscheinungsweisen erfasst werden, müssen wir uns rüber retten zu der Tugenderscheinungsweise, zu der höheren Erscheinungsweise. Aber verstehen, dass alle Erscheinungsweisen binden, auch die Erscheinungsweise der Tugend. Nur, und das müssen wir hier sagen, ist die Fessel relativ nicht so leidvoll. Krishna erklärt in der Gita, die Erscheinungsweise der Tugend bedingt ein, dass man glücklich ist. Das ist so die Menschen, die auf der Sonnenseite des Lebens geboren sind, wie zum Beispiel Bhakta Uwe oder Bhakta Sebastian, nicht? Die sind jetzt nicht hier. Denen geht es einfach so gut. Die gehen so unschuldig und immer sonnenseitig durch das Leben ohne und sind bedingt durch das gute stimmige Gefühl, die sagen wir mal, und fühlen sich zufrieden. Es ist sehr täuschend und ist eine Fessel. Während so einer wie Bhakta Erik, wo die Hölle hinter den Füßen herläuft, nicht? Und die Yamaduta hinter dem Schoß kommen, der rennt mit großer Entschlossenheit auf Krishna zu. Der muss, also, so heißt die, also, früher, jetzt ist Bhakta Erik ja schon fast transzendental, aber es heißt jetzt, um euch zu unterscheiden, wie diese niederen Erscheinungsweisen im Vergleich zu der höheren, nämlich der Sattva-Gun wirken, möchte ich sagen, was so die Unterschiede sind. Zunächst einmal, derjenige, der in der Erscheinungsweise der Tugend lebt, weiß, was zu tun ist und was nicht getan werden darf. Wenn ein Mensch in den niederen Erscheinungsweisen immer das Falsche tut, also es ist charakteristisch, was immer der anfasst, ist verkehrt. So dass er weiß, der Mensch, der in der Erscheinungsweise der Tugend ist, vor was man Angst haben sollte, und vor was man eigentlich nicht Angst zu haben braucht. Ein Mensch in den niederen Erscheinungsweisen weiß nicht, wovor er sich in Acht nehmen muss. Er läuft immer, wie sagt man in Hochdeutsch, in ein Fettnäpfchen herein. Kennt ihr das? Manchmal vertrackst, nicht? Der Mensch in der Erscheinungsweise der Tugend weiß, was ihn fesselt und weiß, was ihn befreit, was ihm helfen kann. Nun, O Sohn Pritas, sagt Krishna, wenn man ein Verständnis hat, wo man nicht unterscheiden kann zwischen dem, was Religion ist und was Irreligion, zwischen Handlung, die getan werden sollte und Handlung, die nicht getan werden darf, so befindet man sich in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Ihr merkt, da ist also der Unterschied dann da. Und jemand, der in der Erscheinungsweise der Illusion ist, der Unwissenheit, der ist so weit weg von der Realität entfernt, dass er manchmal Irreligion für Religion hält. Es gibt das in Kreuzberg, da hat es jetzt auch mit 20 Jahren Verspätung der Voodoo-Zauber geschafft einzubrechen. Manche Leute, das ist total, denken, das ist total religiös. Das muss getan werden. Und wer also Irreligion für Religion hält und Religion für Irreligion, viele Leute, die Kamis, denken, Mensch, ihr mit eurem No-Sex macht uns Spaß. Das ist völlig irreligiös, unverantwortlich, grausam und katastrophal. Nicht? Die denken also, diese Religion, unsere Religion sei irreligiös. Oder wie Pfarrer Haag, gesegnet sei sein Name. Der glaubt, Mensch, die Krishna-Leute sind Rattenfänger. Aber das habe ich mal gesagt. Oder sowas. Fängt sowas. Stimmt im Grunde genommen, wir tun selbst die armsten gefallenen Seelen aufnehmen. Aber die meinen das ja in etwas beleidigender Absicht, wird das ja gesagt. Und wenn man in der Erscheinungsweise der Unwissenheit, da strebt man immer in die falsche Richtung. Das Beispiel vom Wurm wird gegeben, den man aus dem Haufen Kot wegnimmt, ihn dann duscht und dann vielleicht mit kölnischem Wasser einreibt, nicht, und massiert, kriecht wieder zurück in seine Lieblingsatmosphäre, nicht, und geht dann verschmutzt sich wieder. So, das ist die Erscheinungsweise der Unwissenheit, man geht in die falsche Richtung. Sehr, sehr erleuchtend im Grunde, merkt ihr das, sagen wir, praktisch Krishna hier predigt. So, wir können also mit diesem kleinen Übersicht, glaube ich, sehr leicht verstehen, dass diese niederen Erscheinungsweisen, wo man nicht mehr unterscheiden kann zwischen Religion und Irreligion, wo man immer das Falsche tut und wo man immer in die falsche Richtung geht und wo man in Illusion und Dunkelheit ist, nicht förderlich ist für die hingebungsvolle Dienen und deswegen mit unbedingt vermieden werden muss. Diese intensiven Wünsche nach materiellen Dingen, diese Dummheit und die Neigung zu falschen Entschlüssen wird also sehr ablenkend sein in unserem Devotional Service. Es ist für jeden Devoti sehr wichtig, diese Unterscheidungskraft zu haben zwischen dem, was förderlich ist fürs Krishna-Bewusstsein und dem, was hinderlich ist. Denn während der Gottgeweihte seinen hingebungsvollen Dienst ausführt, entstehen nach einiger Zeit unerwünschte Sprösslinge, die mit Entschlossenheit ausgejätet werden muss. Wir haben diesem Kapitel oder diesem Bereich ein Kapitel in dem Nektar-Ozean des Heiligen Namens gewidmet, das den progressiven Titel trägt: Unkrautjäten im Garten des Schenkens. Also neben unserem hingebungsvollen Dienst, unser Bhakti, die größer wird, wird auch Nishadachar eintreten. Das sind Handlungen, die in den Shastras, den Schriften verboten sind und von jemandem, der die Vollkommenheit erlangen möchte, nicht ausgeführt werden dürfen. Es fängt an ganz, ganz klein, dass wir immer Zeitungen anschauen, während wir den Hare Krishna Mantra chanten, dass wir während des Chantens unaufmerksam werden, dass wir immer mit der linken Hand Prasadam essen und wirklich kleinen Dingen, dass wir immer hinter den Mädchen hergucken oder wenn wir im männlichen Körper oder wenn wir in einem weiblichen Körper sind, immer hinter den Männern hergucken und so weiter und so fort. So fängt praktisch das Unkraut an, zart und sprießend wie ein Schneeglöckchen aus dem Schnee herauszukommen. Das nächste ist, was sich entwickelt, Kutinati, Diplomatie und Falschheit, die sich beispielsweise in der Neigung, Fehler zu finden oder darin äußern, dass man vorgibt, ein bedeutender Gottgeweihter zu sein. Dieses Verhalten vermag weder den Körper noch den Geist, geschweige denn die Seele zufriedenzustellen. Wir werden also diplomatisch und falsch in unseren Aktivitäten, um irgendwelche Ziele zu erlangen, von denen wir meinen, sie würde Körper, Geist und Seele zufriedenstellen, tut's aber nicht. Die dritte Neigung ist das Töten von Tieren oder auch Neid auf andere Lebewesen. Das ist sehr schlecht. Vierte Neigung ist Laber, der Wunsch nach materiellem Gewinn. Fünfte Unkrautsorte ist das Streben nach Popularität und Bewunderung. Und die sechste, sechste Unkrautpflänzchen ist Pratishta Adi, der Wunsch in materieller Hinsicht ein bedeutender Mensch zu werden. So, diese unerwünschten Pflanzen, heißt es, behindern lediglich das Wachstum der echten Pflanze, der Bhakti Lata. Man soll sehr darauf achten, all diese unerwünschten Dinge zu vermeiden. So, hier sehen wir also, wie wir diese Unterscheidungskraft brauchen. Manchmal ist der Unkraut sieht fast so aus wie echtes hingebungsvolles Dien. Noch hier genau das Gleiche wie ein Devote, ich bin auch im Tempel. Aber trotzdem sehen wir, wie diese sechs Arten von Unkraut also aufwachsen. Und wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf das Falsche richten, dann mögen wir unsere Zeit für lange Zeit vergeuden. Also Unterscheidungskraft geht verloren, wenn die niederen Erscheinungsweisen einsetzen. Und es kann jedoch wie soll ich mich ausdrücken, wenn man es ausjätet und erkennt, wenn man es erkennt, dann kann es ausgejätet werden. Prabhupada sagt, man sollte ernsthaft werden über sein Krishna-bewusstes Leben, sich der Erscheinungsweise der Tugend entschlossen zuwenden und in guter Gemeinschaft die niederen Erscheinungsweisen überwinden und situiert werden im Krishna-Bewusstsein. Dazu kann man einfach anfangen, die Eigenschaften des hingebungsvollen Dienstes mehr zu kultivieren. Wenn wir sehen, dass die niederen Erscheinungsweisen uns überwinden, müssen wir strikt werden in unserem Sadhana. Wir müssen anfangen, regelmäßig zu lesen, und wir müssen ständig damit beschäftigt sein, die leidenschaftlichen und unwissenden Wünsche, die sich bei uns angesammelt haben, zu erkennen und auszujäten. Sonst wird dieses Unkraut wachsen und wachsen und wachsen und unsere Pflanze des hingebungsvollen Dienstes also einfach überwältigen. Und manchmal sagen die Votis, ich möchte das noch weiter ausführen, es gibt noch weitere Tipps. Während wir sehen, dass uns die niederen Erscheinungsweisen überwältigt haben und wir uns nicht so gut fühlen und auch unser Unterscheidungsvermögen ein bisschen leidet, sollten wir sehr darauf bedacht sein, alle vorgeschriebenen Pflichten, die wir haben, nach bestem Vermögen auszuführen und die Pflichten einzuhalten, die uns gegeben worden sind. Manchmal ist es so, dass ein Devotee, der ein bisschen, sagen wir mal, im Herzen Schatten sieht, dann aufhört, seine Pflichten zu tun. Das ist sehr gefährlich. Man sollte zufrieden sein mit so viel, wie man erlangt durch die Gnade des Herrn, und man sollte die Lotusfüße seines spirituellen Meisters verehren. Man sollte nicht so viel mehr essen, und man sollte sich ein wenig ein bisschen für sich sein, sodass man die höchste Vollkommenheit des Lebens erlangen kann. Das hat er schon gesagt, nicht? Man sollte sehr wahrhaftig sein und sollte es vermeiden zu stehlen, und so, man sollte zufrieden sein mit so viel, wie man braucht, um sich am Leben zu erhalten. Nicht? Sehr oft werden wir überwältigt von so vielen unwichtigen Dingen, dann sollten wir einfach eine Inventur in unserem Leben vornehmen und mal ausrümpeln. Dein Name ist Michael. Micha ist da, und da kommt also jetzt verstärkt die Hamburger Ausweise wieder zurück in mein Leben. Das ist, man sollte sich vom Sexleben zurückziehen und Entsagung ausführen, sauber sein, die Veda studieren und die höchste Form der höchsten Persönlichkeit Gottes verehren. Man sollte schweigsam sein und nicht ins große Reden hereinkommen, Stetigkeit erlangen, indem man, also wenn man total in den niedrigsten Erscheinungsweisen ist, wird sogar empfohlen, die verschiedenen Yoga-Positionen einzunehmen. Man sollte sein, das ist aber jetzt, glaube ich, hier, seinen Atem kontrollieren und die Lebensluft und die Sinnesöffnung, das können wir alles, da sind wir nicht so praktiziert, glaube ich, drin. Ihr könnt ja, wenn ihr, ich kann euch mal den Sonnengruß vormachen, da ist alles drin, aber ich glaube, dass die wenigsten das machen werden von euch. Man sollte die Sinne von den Sinnesobjekten zurückziehen und somit den Geist auf das Herzen konzentrieren. Wenn der Gottgeweihte merkt, wie er von den niederen Erscheinungsweisen überwältigt ist, soll er einfach in die Essenz gehen, in das Herz. Wir sind ein ewiger Diener Krishnas. So, ich bin mir sicher, dass diese Tipps, die wir jetzt gegeben haben, unbedingt, wie soll ich mich ausdrücken, nochmal gehört werden müssen, aber dafür gibt es ja diese wunderbare Entdeckung des Tapes. So, für uns als Prediger ist es unbedingt möglich, also nötig, wollte ich sagen, richten und über die niederen Erscheinungsweisen der Natur zu erheben. Ich will diese niederen Erscheinungsweisen euch jetzt mal ganz menschlich so unter die, sagen wir, vor dem Frühstück servieren, dass ihr da richtig wisst, was das ist. Solange ein Prediger in den niederen Erscheinungsweisen ist, wird er niemals den Funken des Krishna-Bewusstseins in jemand anderem entfachen können. Für Leidenschaft steht große Anhaftung. Dass man durch seine Tätigkeiten gewinnen will. Intensive Bemühung. Das ist unglaublich schwierig in Berlin zum Beispiel. Ich habe jetzt die letzten Tage, da ist so viel Service. Ich mache immer Service bis 12 Uhr nachts. Und dann, das ist glaube ich, ich hoffe, dass das nicht unter Leidenschaft ist, wie das hier steht. Das ist, glaube ich, ein bisschen eine Leidenschaft. Aber das Motiv ist Krishna bewusst. Aber vielleicht ein bisschen Leidenschaft. Unkontrollierte Wünsche und Sehnsucht. Dass man niemals zufrieden ist mit der Position, die man hat. Man will immer was anderes haben. Dass man angehaftet ist an die Familie. Dass man gierig ist. Dass man den Wunsch hat nach Ehre. Ehrsüchtig. Gibt es das eigentlich schon in der deutschen Sprache, dieses Wort? Ehrsüchtig? Ja? Ehrgeizig. Ja. Ehrsüchtig ist natürlich viel schöner. Ich habe es auch noch nicht so gehört. Dass man ehrsüchtig ist einfach. Dass man Respekt und Ehre einfach erwartet und dass man die Tendenz hat zu spekulieren. Das passiert, wenn wir von den Erscheinungsweisen der Leidenschaft überwältigt werden. So kann man nicht predigen. Krishna-Bewusstsein wird nicht verbreitet durch eine leidenschaftliche Bemühung. Jetzt raus, Jungs, aus dem Tempel und jetzt wird gepredigt. Und wenn man völlig überwältigt ist, geht das einfach nicht. Und wenn man auch in der Erscheinungsweise der Unwissenheit geht es auch nicht. Man ist dann launenhaft. Mal so, hat kein Ziel im Leben, ist unaktiv, neigt zu Verrücktheit, Dummheit, macht sich selbst das Leben zur Qual, ist angehaftet sogar an Berauschung, an Illusion, ausführlichen Schlaf, Degradierung und man entsagt Aktivitäten, die für den spirituellen Nutzen bestimmt sind. Und sucht Glück aus, ohne die Nachwirkungen zu betrachten, die es auf Selbstverwirklichung hat. So jemand, der da einfach, wie soll ich mich ausdrücken, leidet unter diesen niederen Erscheinungsweisen, wird nicht wirklich vorankommen. So, Krishna-Bewusstsein nun, dreht. Also oft bei Devotees die Frage auf, kann ich mich denn verändern? Ich sehe, dass ich zum Predigen diese guten Eigenschaften bräuchte, doch ist es mir nicht möglich, da rauszukommen aus meinem mentalen Loch. Es heißt in einer Erläuterung, die Natur, die man durch die Gemeinschaft mit den drei Erscheinungsweisen angenommen hat, kann verändert werden, wenn man Gemeinschaft hat mit einem echten spirituellen Meister und sich an die Regeln der Schriften hält. Allmählich kann man seine Position von Unwissenheit zu Tugend verändern oder von Leidenschaft zu Tugend. Man muss diese Dinge mit seiner Intelligenz betrachten und in der Gemeinschaft eines echten spirituellen Meisters sein, dann kann man seine Position auf eine höhere Erscheinungsweise transferieren. So, trotzdem muss ich euch jetzt noch darauf hinweisen, dass das noch nicht die letztendliche Erklärung war, das ist, was ich eben gesagt habe. Denn in der Erscheinungsweise der Tugend, wenn es einem gut geht, können sich folgende Dinge einstellen. Das erste ist, dass man meint, man ist glücklich. Man hat es geschafft. Das nächste ist, dass man ein gewisses Überlegenheitsgefühl hat, indem man glaubt, Mensch, ich bin jetzt, mir geht's so gut, ich bin so ein strikter Befolger der Regeln und Regulierungen. Und das nächste ist, dass man sich zufrieden fühlt. Man ist selbstzufrieden. Und meint einfach, alles ist schon erreicht. Deswegen ist die letztendliche Erklärung, dass man verstehen muss, dass man Zuflucht suchen sollte bei Krishna. Man kann nicht die höchste Persönlichkeit Gottes bei ihr Zuflucht finden und sie erfreuen, wenn man einfach nur ein guter Brahmana wird oder ein Halbgott. Oder dass man ein großer Heiliger wird. Oder dass man viel sich an die Etikette hält oder gewaltiges Wissen hat. Der Herr wird nur dann erfreut, wenn man ungetrübte Hingabe zu ihm hat. So, während wir also die Vorteile von der Erscheinungsweise der Tugend eben ausgeführt haben, ist es wichtig für einen Devotee zu verstehen, dass er die höchste Persönlichkeit Gottes nicht zufriedenstellen kann, solange er sich nicht wirklich in seinen hingebungsvollen Dienst hinein begibt. Doch um den hingebungsvollen Dienst auszuführen, muss man starten von der Ebene der, oder ist es das Einfachste, von der Ebene der Tugend zu starten. Ich habe jetzt noch hier ein paar Ratschläge, wie das geht. Wollen Sie das überhaupt hören? Wirklich? Ja, aber ich. Ich wollte heute nochmal, haben jetzt eine humorvolle Pause eingeschoben, um jetzt wieder zum das Tempo ein bisschen anzuziehen, denn ich werde es jetzt vorlesen. Um in diese, sagen wir mal, da habe ich noch einen Punkt vergessen, sehe ich gerade. Prabhupada macht es oft so in seinen Erläuterungen, dass er davon spricht, dass ein Mensch in der Erscheinungsweise der Tugend, der Krishna bewusst ist, hingebungsvolles Dien und Krishna und die Erscheinungsweise der Tugend setzt Prabhupada manchmal gleich. Er sagt, eine Person in Krishna Bewusstsein oder in der Erscheinungsweise der Tugend hasst nichts noch niemand noch hasst nichts, was seinen Körper in Schwierigkeiten bringt. Da arbeitet an der richtigen Stelle und zur richtigen Zeit, ohne die schwierigen Schwierigkeiten, die bei seiner Pflicht auftreten, zu fürchten. Solch eine Person ist situiert in der Transzendenz und man sollte verstehen, dass er höchst intelligent ist und jenseits aller Zweifel bei seinen Tätigkeiten. Hare Krishna. So, um in diese Erscheinungsweise der Tugend zu kommen und sie dann als in den Dienst von Krishna zu stellen, sollten wir Folgendes behandeln. Wir sollten Vertrauen an Krishna haben und das, was wir tun, um uns zu erheben, nur für Krishna tun, und wir sollten keine materiellen Nutzen, die wir dabei bekommen können, erwarten. Darin, dass wir einfach sind, dass wir das Zölibat einhalten, dass wir gewaltlos sind, dass wir den spirituellen Meister verehren, die Brahmanas und den höchsten Herrn. Auch in unserer Rede müssen wir Entsagung auf uns nehmen. Wir sollten es lernen, nur Worte zu sprechen, die wahrhaftig sind, angenehm, segensreich für andere, und sollten es vermeiden, Worte zu sprechen, die andere agitieren. Am besten werden wir unsere Rede erheben, wenn wir ständig die vedische Literatur rezitieren, über Krishna sprechen. Wenn wir es lernen, philosophisch zu werden in unserer Rede, im Krishna-Bewusstsein zu bleiben. Ja, auch unser Geist muss unbedingt mit Entsagung praktiziert werden. Wir sollten es lernen, zufrieden zu werden, einfach zu werden, tief zu werden, selbstkontrolliert zu werden und unser Dasein zu purifizieren. Oh, es gibt also eine richtige Liste hier. Wir sollten auch lernen, brahminisch zu werden. Es gibt manche von uns, die sich mit dem, die schon mit Brahmana-Tests liebäugeln. Und dazu ist wichtig, dass die friedlich werden, selbstkontrolliert, entsagt, rein, tolerant, ehrlich, voller Wissen, weise und religiös. Manche von uns geben Spenden gerne fort. Die sollten es zur richtigen Zeit geben, zur richtigen Person und an einen würdigen Ort. Ich möchte die Millionäre unter euch also inspirieren, ihre große Spenden zum Berliner Tempelprojekt zu geben. Und wir sollten auch unsere Entschlossenheit ein bisschen richtig hinstellen. Das heißt, dass wir die Aktivitäten des Geistes kontrollieren, die Aktivitäten des Lebens und die Aktivitäten der Sinne. Was unsere Pflichten betrifft, sollten wir unsere Pflichten ausführen ohne falsches Ego, mit großen Entschlossenheit, mit Enthusiasmus, und wir sollten nicht darauf achten, ob wir erfolgreich oder unerfolgreich werden. Versteht ihr, diese Dinge können wir alle noch tun. Hier ein spöttisches Lächeln spielt um manchen Mundwinkel. Ach, das trifft nicht für mich zu. Doch, wisst ihr, das sind alles Tätigkeiten, wo man ansetzen kann. Wenn man jetzt sagt, Gaura Chandra, sei jetzt einfach Krishna bewusst, dann ist das zu viel erwartet. Oder von einer Sekunde auf die nächsten, oder von, werd jetzt einfach Krishna bewusst. Das ist zu viel. Da muss man muss etwas tun, damit man Krishna bewusst wird. Da kann man eben diese Dinge kann man tun. Das ist möglich, weil das nicht noch innerhalb unserer Arrangierungsmöglichkeiten befindet. Wir sollten pflichtgemäß zum Tempel gehen und dem Deity unseren Respekt darbringen und so weiter. Also diese Dinge sind alle dann noch, die treffen nicht für den Devoti ganz so, die hat er schon überkommen. So. Schön, also Harke Stark, vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr dieses heilige Donnerwetter am Morgen gehört habt, mit Aufmerksamkeit. Ich habe auch bei manchen ein Flackern der Inspiration in den Augen wahrnehmen können, was ein sehr schönes Licht war. Während ich die Vorlesung gegeben habe, ist ein großer Enthusiasmus in mich eingefahren. Wie kann man wirklich arbeiten? Das sind praktische Dinge. Wer also gerne Anhaltspunkte hat, es ging alles sehr, sehr schnell. Ich habe einfach nur aus den Büchern gesammelt, aus einem Aufsatz, die Inspiration angenommen und so weiter. Der sollte hier, wie soll ich mich anfangen, vielleicht ausdrücken, noch einmal das hören. Sich Notizen machen, manchmal so Merkzettel tut unglaublich gut, wie man sich praktisch mit einem Tesafilm vor die Augen klebt, sodass man das immer wieder sieht. Ich weiß schon, was ich sagen will. Mach mal Unfälle, wenn man das macht, aber. Gut, sind hierzu noch Fragen?
Ja. Was kann man tun, wenn man sich mal in seinem niederen Erscheinungsbild drin befindet oder nicht rauskommt? Und wegen zum Beispiel, wo du morgens aufstehen wolltest und aber einfach nicht rausgekommen bist. Also, da war einfach nicht stark genug.
Dann mach mal einfach das, was du gemacht hast, in den Tempel gehen. Da geht das plötzlich.
Ja, ist aber trotzdem auch so. Das ist halt trotzdem eine Unbedingtheit auch so.
Im Tempel?
Ja, also ich, das heißt, wenn man das ist man zum Beispiel eine Unbedingtheit.
Ja. Wie kommt man da raus? Wie kommt man denn da raus? Aufwachen, nicht? Also, beim Rasten ist es einfach, da muss man einfach aufwachen. Wenn man in den niedrigen Erscheinungsweisen der Natur verankert ist, muss man Zuflucht suchen bei seinem Sadhana, den mit großer Aufmerksamkeit ausführen. Man muss unbedingt Zuflucht suchen beim Lesen, sodass man neue Inspiration kriegt. Was ist denn bei den jungen Mädchen wieder eingefahren? Und dann muss man als nächstes Zuflucht suchen bei den Unterweisungen, die man erhält von seinem Spiritual Master. Diese drei Dinge werden erfüllt. Ich habe aber noch viele andere Dinge gesagt, die es wundert mich eigentlich, dass du diese Frage stellst. Da gab es doch einen Teil, wo ich aus den Lehren von Kapila Dev hier ist es, vorgelesen habe. In diesen Lehren wurden diese 28. Kapitel gesagt, wenn du zum Beispiel sehr müde wärst, musst du mal weniger essen. Das ist meistens vergessen, dass die wo ist. Das ist so einfach. Wenn man immer so müde ist und morgens nicht rauskommt, liegt das daran, dass man falsch isst. Was manche Devotis bei uns fast alle durch die Bank falsch machen, ist, die essen diese riesen Portionen. Also, das ist manchmal, lehnt sich so durch die Tür und schade. Und dann nehmen sie sogar Nachtschlaf. Habt ihr das schon mal gesehen? Unglaublich. Die essen diese, lieber wenn du in der Aufbauphase bist, weil du noch so jung bist, was ja für die meisten von uns zutrifft. Also unser Berliner Tempel, da haben wir eigentlich sehr junge Devotees, ne? Auch alte, verschieden drei Mahlzeiten am Tag nehmen. Nicht eine Mahlzeit, weil man so in Leidenschaft ist, und dann aber gerade mal so nur so packt auf das Play, dass nicht über den Rand kommt. Dann da oben als Krönung noch die Kuchenreste in einem Kugel. Lieber wenig, sonst hole ich einen den stärksten Riesen vom Sesselrecht. Ich habe jetzt mal gesehen, wie die Giraffe. Unglaublich! Also da war ich direkt schockiert, da musste ich wirklich mich kurz entschuldigen und mir die Hände waschen. Also das war so wow. Das habe ich noch nie gesehen. Der hat so richtig so ein Tablett gehabt, wo das geheiligt werde sein Name. Wirklich unglaublich. Ich lache nicht an, wo ich habe auch noch andere gesehen. Ich habe mich auch manchmal gesehen. Ja, mich ja.
Ich wollte nur mal kurz was fragen. Gestern sagt, dass das nicht im Fernsehen ist, die Übertragung. Kann man das nur hier in Berlin erreichen oder kann man das auch überall sehen? Und auf welchem Programm und welche Website?
Es ist so, dass diese TV schon ein lokaler TV leider noch ist. Das ist Kabelfernsehen. Aber wir sind bald in so einer Krimisendung zu sehen, wo wir für 5 Minuten über den Bildschirm huschen. Da kann man sich dann einschalten. Kabel oder so. Oder der Mann mit der Pistole irgendwas hochqualifiziert ist. Aber was man machen kann, wir wollen eine Fernsehmannschaft ins Leben rufen, die noch in der embryonalen Phase im Augenblick ist, Und die werden Kassetten dann haben von den Höhepunktsendungen und die zu wahrscheinlich zugänglich machen. Wir haben auch hier ein Tonstudio, was auch noch in der embryonalen Phase ist. Was aber dann, das ist übrigens eine sehr gute Idee, dass man Kassetten hat, die man dann mit, einfach schickt an die verschiedenen Tempel, so eine Liste, was da guten Sachen sind, kann die sich dann bestellen und kann man das so kleine Ausgaben finanzieren davon. Du kannst heute mitkommen zum Fernsehen spielen. Also ich sollte immer noch das noch Fernsehen spielen, weil sie noch nicht so expert sind. Ein bisschen sein Kerzen ähnlich, aber alles fängt irgendwo an. Musst du dich an Dorachandra wenden, der die Olivia ist. Ach, von Mandela, alles gut. Ja. In selbstzufrieden sein, ja. Das sind, da gibt es im Englischen guten Unterschied. Da ist ein Unterschied zwischen satisfied und complacent. Ich bin wahrscheinlich, in Deutsch muss es das auch geben. Also die deutsche Sprache ist eigentlich noch ausdrucksvoller als die englische. Wir kennen sie bloß meistens nicht so gut. Also selbstgefällig. Sehr gut. Das habe ich so lange gesucht, dieses Wort. Selbstgefällig. Das ist der Punkt. Zufrieden und selbstgefällig. Da ist, also selbstzufrieden ist nicht das richtige Wort. Selbstgefällig. Darf ich das jetzt nochmal so fragen? Selbstgefällig, ist das ein etabliertes Wort in der deutschen Sprache? Ja? Ja, gut. Selbstgefällig. Ich glaube, das beantwortet das. Nicht mit einer Vokabel hat man schon. Ja. Gut. Sind noch Fragen? Ich glaube, wir haben jetzt da lange. Wir kommen jetzt an die Kardinalfrage des Devotee-Seins. Wann gibt es Prasada? Wie bitte? Achso, du. Ja?
Weil
Sie Es wird tatsächlich, die Samen, woher kommt es ursprünglich? Du fragst die, möchtest glaube ich mit der Frage in den tiefsten Ursprung gehen. Die bringen wir alle mit. Durch, die sind in unserem Herzen bereits da, neidisch zu sein, Fehler zu finden, diplomatisch zu sein. Das hat jeder von uns irgendwie mit sich, so als festes Inventar, was man so, wovon man sich Leben von Leben nicht trennen mag. Nicht, das wird einfach mitgenommen in die nächste Lebensform. So, durch hingebungsvolles Dienen heißt es, werden diese Dinge direkt bewässert, diese Samen. Zum Beispiel ist ein Devoti ja erfolgreich in seinem hingebungsvollen Dienst, manchmal. Jetzt kann er stolz darauf werden. Dieser Stolz kann, der wird so richtig bewässert, wenn er nicht das Unkraut, wenn es kommt, einfach austreibt. Es kommt bei jedem vor, wenn man viel Bücher verteilt hat oder wenn man was Gutes gemacht hat, dann wird man sofort, hast gut gemacht, wirklich hast gut gemacht. Sagt man sich dann, das wird dann größer. Wenn man dann nicht so voll aufpasst und sagt, hey, ich darf was verschnappenmäßig, dann kann das so ausreichen. Dann ist es so und so fort. Die werden, das Unkraut wird richtig mitbewässert. So, so wird es natürlich, wenn du, ich meine, dieses Beispiel hinkt natürlich jetzt so ein bisschen immer. Beispiele sind halt Beispiele, das heißt, ich komme aus einer anderen Wirklichkeit, das ist jetzt die botanische Wirklichkeit, dieses Beispiel, was wir jetzt genommen haben, bewässern und so, und werden in eine andere philosophische Sache übersetzt. Und da, das kann ich, ist nicht immer natürlich total analog. Aber diese Samen sind da und die können gedeihen, wenn man sie nicht ausreift. So ist das bestimmt. Ich muss auch der Ältere, die wollen es, jeder, die wollen es da aufpassen, das kann immer wieder. Bekommen. ist eines Tages durch das Feuer des Hingebungsvollen, diese Samen sind ja eigentlich sinnvolle Wünsche, wenn man es im Grunde genommen betrachtet, nicht frittiert werden und nicht mehr keimen können. Wir wollen frittiert werden. Das sagen aber nur Transzendentalisten. Also das bedeutet jetzt, um es nochmal klarzustellen, dass diese sinnvollen Samen ausgebracht werden. Gut, viel Erfolg in dem Verwirklichen der Inhalte dieser Vorlesung. Sie wird uns gut tun, diese Dinge zu realisieren.